Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ich habe keine Ahnung, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, aber eines weiß ich ganz sicher, wenn Sie aus dem Fenster gucken, jetzt, dann scheint draußen nicht die Sonne. Gerade diese lange Winterdunkelheit, die empfinden viele von uns als Belastung. Und dennoch gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einen Ort, der sich modernes Kloster nennt und in dem Sinnsuchende Tage oder Wochen freiwillig in totaler Finsternis verbringen können. Der Zeitautor und Schriftsteller Lukas Rietschel hat das gerade hinter sich. Herr Rietschel, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie sind 27 Jahre jung, wohnen in Görlitz. Ich vermute mal, viele Menschen in Ihrem Alter wollen jetzt in dieser Pandemie endlich mal wieder andere Leute sehen, ausgehen, feiern. Und Sie machen das Gegenteil. Sie gehen 4 Tage in einen Dunkelretreat. Warum?
Ja. Ich hätte mir das ehrlich gesagt auch anders vorstellen können. Ich hätte auch lieber Freunde getroffen, als da reinzugehen. Aber der Reiz war schon da, herauszufinden, was ist da eigentlich im Dunkeln? Was erkenne ich in der Dunkelheit? So haben wir auch diesen Text ja überschrieben. Und bei Dunkelheit, Sie haben es ein bisschen angesprochen, jetzt wenn man rausschaut, man sieht ja dann doch irgendwo noch eine Straßenlaterne, aber bei mir war gar nichts. Also das Fenster, das war nochmal doppelt und dreifach abgedunkelt, da kam kein kleiner Lichtspalt rein. Und ich musste natürlich Handy abgeben und alles mögliche. Es gab also auch keine künstlichen Lichtquellen, so wie wir das nennen. Ich war also nur mit mir und meinem Kopf da drin. Und das war eine spannende Reise für mich.
Ihr Dunkelhotel ist Gut Saunstorf in der Nähe von Wismar, nennt sich selbst Mysterienschule, geleitet vom deutschen Mystiker Cedric Parkin. Der hat dort eine Sangha versammelt, also eine spirituelle Gemeinde von Gleichgesinnten. Wie viel Erfahrung hatten Sie denn bis zu Ihrem persönlichen Blackout mit der asiatischen Form von Spiritualität?
Gar keine. Ich habe die auch nach wie vor nicht und habe auch währenddessen wenig Erfahrung damit gemacht. Ich habe aber auch schnell gemerkt, dass das für die Leute dort vor Ort was ganz Wichtiges ist. Und ich selber würde nicht sagen, dass ich ein groß spiritueller Mensch bin. Ich bewundere das, dass es Menschen gibt, die sich darauf einlassen können, die so auf so einer Suche sind. Ich habe mir aber auch keine Illusion gemacht, jetzt selber da einzutauchen. Ehrlich gesagt, hatte ich auch so ein bisschen Berührungsängste. Und ich scheine das auch irgendwie ausgestrahlt zu haben, denn die Leute dort vor Ort, die sind mir mit ein bisschen Distanz begegnet. Die sind da ein bisschen skeptisch gewesen, was macht er jetzt hier, warum schreibt er darüber? Und haben mich auch zu Recht, muss man sagen, für sehr naiv gehalten, denn ich habe vorher keinerlei Erfahrungen gemacht in diese Richtung. Auf dem Weg zu meinem inneren Kind oder zu meinem inneren Sein und ich und was es da alles für Konzepte gibt. Und dann fragte ich also auch die mich da begleitende Frau, eben, ist das jetzt naiv? Macht man das eigentlich so? Und dann meinte sie, naja, also man hätte ja schon mal erstmal mit Meditation anfangen können, bevor man sich da in so einen Raum einsperren lässt.
Ja. Aber funktioniert hat es ja trotzdem bei Ihnen nachzulesen in Ihrer wunderbaren Reportage darüber im Zeitmagazin. 4 Tage, 3 Nächte in völliger Dunkelheit. Von Gefangenen in Isolationshaft wird berichtet, sowas sei wie Folter. Wie war es bei Ihnen?
Ich musste auch an Jürgen Fuchs denken, der in den Stasi-Gefängnissen saß und darüber hervorragende Protokolle geschrieben hat. Da ist mir dann auch klar geworden, wie makaber das auf eine Art auch ist. Bei Jürgen Fuchs ist es so, und das ist dann eine Form der stillen Folter, dass man also anfängt, unregelmäßig Licht anzuschalten. Da ist dann so eine kleine Glühbirne im Raum. Und mir ist zumindest klar geworden, wie abhängig man sich natürlich von außen macht. Ja? Und davon, dass man immer auch darauf vertraut, da kommt jemand. Und man kann dieses Vertrauen dann auch ganz schnell verletzen, indem man eben versucht, Leute dann auch kirre zu machen durch Licht einschalten, durch unregelmäßige Tagesabläufe. Man muss sich ja vorstellen, nur durch das Essen, das mir gereicht wurde, konnte ich in etwa ausmachen, okay, jetzt ist wieder ein Tag um. Würde man das jetzt völlig willkürlich gestalten, wäre das psychisch sehr belastend. Ich kann nur erahnen, was Jürgen Fuchs in diesem Beispiel aushalten musste, aber ich würde mir nie anmaßen, das mit meiner Situation zu vergleichen, zumal ja das Privileg da war, jederzeit auch rausgehen zu können. Ja.
Was haben Sie denn gemacht dort, außer Essen und Schlafen, 4 Tage im Dunkeln?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal geht es viel darum, sich voranzutasten und zu gucken, dass man nirgendwo anstößt. Und irgendwann setzt dann das Kopfkino ein, im wahrsten Sinne. Ich habe viel gedacht, viel gesehen, mich an viele Dinge erinnert, auch an absurde Dinge. Und das war erstmal gar nicht so schwierig, weil ich dachte, ach toll, ich habe ja meinen Kopf dabei und ich kann ja quasi vor die Tür gehen, eben in meinen Gedanken und auch in meinen Träumen, die fast nahtlos anschlossen, was ich so auch noch nicht erlebt habe. Aber irgendwann wird es so laut, dass ich mir gewünscht habe, jetzt ist es aber auch mal gut mit Denken und mit Bildern im Kopf, aber das geht nicht. Man kann das natürlich nicht abschalten und das war dann so der zweite Tag, dass ich mir dachte, ey, ich werde wahnsinnig, nur durch meine eigenen Gedanken, ich muss irgendwie Ruhe haben und dabei war ja eigentlich um mich herum alles ruhig, also sehr paradox.
Ihr Kopf hat Ihnen auch Musik vorgespielt, richtig?
Ja, das ist sehr viele, sehr seltsame Ohrwürmer. Ich habe, meine Großmutter hat eine alte erzgebirgische Schallplatte und da läuft der Hit drauf, Wenn das Rachermännel nabelt, so ein erzgebirgisches Mundarts-Weihnachtslied, also übersetzt, wenn das Räuchermännchen räuchert eigentlich. Und das hatte ich im Kopf fast die ganzen 4 Tage lang. Und ich dachte, es kann doch nicht euer Ernst sein, von allen Liedern auf dieser Welt ausgerechnet dieses.
Was würden Sie sagen, haben Sie Neues gelernt über sich oder das Licht?
Ich habe gelernt, dass Licht etwas sehr Schönes sein kann, was sehr Grelles auch auf eine Art, wenn es dann das erste Mal wieder da ist. Also es war wahnsinnig schön, mich auch wieder zu sehen. Ja? Allein meine Hände, die Umrisse meines Körpers, auch des Raumes. Und über mich, das ist kurz gefasst, Angst auch zuzulassen. Also natürlich war nichts in diesem Raum außer mir. Und alle meine Gedanken waren da drin und ich muss mich dem dann einfach stellen. Das war, glaube ich, der Punkt. Ich kann mir nicht aus dem Weg gehen. Ich gehe mir ja täglich und meinen Gedanken aus dem Weg durch das Internet und durch Dinge, die ich lese und habe gar nicht die Notwendigkeit, jetzt mich mit mir und meinen Gefühlen vielleicht zu beschäftigen. Dort war ich dem komplett ausgesetzt und ich habe für mich mitgenommen, häufiger mir, meinen Ängsten, Bedürfnissen, Sehnsüchten auch einfach Raum zu geben.
Glauben Sie nun nachempfinden zu können, wie es blinden Menschen geht, die ja nicht einfach nach 4 Tagen wieder das Licht anmachen können?
Ach, das würde ich mir nie anmaßen zu vergleichen, aber genau diese Beispiele drängen sich auf, das zu vergleichen. Ich kann mir das nicht vorstellen, nein. Ich habe ja auch den Vergleich, ich weiß, wie es vorher war mit Licht und etwas gesehen zu haben. Ich kann mir aber vorstellen, und das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt nachvollziehen kann, wie unglaublich schwer es ist, seinen Alltag zu gestalten. Das habe ich vorher natürlich erahnen können, aber ich habe mich an meinen Raum gewöhnt. Ja, ich wusste irgendwann, wo ist die Tischkante, wo ist die Tür und habe mich vorantasten können. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich mich in unbekannten Räumen in einer Stadt, die ich nicht kenne, orientieren müsste.
Der Zeitautor und Schriftsteller Lukas Rietschel war 4 Tage in einem Dunkelretreat. Herr Rietschel, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.